So, was mir gefällt in dieser Situation heute, ist, dass wir eigentlich diese Dynamik des Wachstums haben. Das heißt, wir können handeln. Und dieses Handeln ist jedes Mal für uns eine, soll, muss für uns eine Gelegenheit sein, zu verbessern.
Und wie macht man Städte besser? Und warum könnte ausgerechnet das Mittelalter ein Vorbild für uns sein? Und wie weit geht der Veränderungswille der Schweizerinnen und Schweizer überhaupt? Kleiner Spoiler, ganz schön weit. Darum geht es heute. 100 Minuten, so wollen wir wohnen. Der Podcast von Brand 1 und dem Mikro Pionierfonds. Ich bin nach Zürich gefahren. Es regnet mal wieder. Das wird mich heute die ganze Folge lang begleiten. Und ich habe mich aufgemacht zum Mikropionierfonds, denn der hat eine repräsentative Umfrage in Auftrag gegeben, durchgeführt vom Gottlieb-Duttweiler-Institut GDI. Gefragt wurde, inwieweit die Bürgerinnen und Bürger in der Schweiz bereit sind, ihre Städte zu verdichten, zu verändern, vielleicht auch die eigenen Lebensgewohnheiten zu verändern. Nach den vielen Gesprächen mit den Experten und Planerinnen hören wir heute also die Meinung des Volkes. Und die kennt Britta Friedrich, die Leiterin des Pionierfonds, die sich die Ergebnisse der Umfrage sehr genau angesehen hat. Hallo Britta.
Hallo Frank.
Ich bin ja in den letzten Wochen wieder durch die Schweiz gereist und da gibt es viel Unmut über die Wohnungssituation. Es werde zu wenig gebaut, es werde falsch gebaut und überhaupt wollen diese Schweizer diesen ganzen Wachstum eigentlich gar nicht. Die Bevölkerung ist also unzufrieden.
Nein, also zumindest nicht, wenn man nach unserer Umfrage geht.
Ja.
Wir haben mehr als 2000 Menschen gefragt in der Schweiz, wie sie mit ihrer Lebens- und Wohnsituation zufrieden sind. Und da kam tatsächlich entgegen des aktuellen öffentlichen Diskurses raus, dass 2/3 davon ziemlich zufrieden sind. Sie haben das Gefühl, sie haben ausreichend Platz, sie haben eine gute Nachbarschaft und sie dürfen dort auch eine Weile bleiben. Und das scheint sie eigentlich recht wohlgesonnen zu machen.
Ja, das heißt, wir haben es hier mit einer Scheindiskussion zu tun?
Ja, so weit würde ich jetzt auch nicht gehen. Ich glaube, wir müssen da differenzieren. Also es ist ja schön zu hören, dass 2/3 der Menschen, die offensichtlich eine Wohnung haben, zufrieden sind. Ich glaube, das Problem startet bei denen, die auf der Suche sind nach einer Wohnung. Und vor allen Dingen, wenn sie auf der Suche sind in Ballungsgebieten, weil da ist tatsächlich ein Leidensdruck. Und nicht zu vergessen ist, dass wir natürlich, also es ist ein Fakt, die Schweiz hat eine begrenzte Fläche und die Bevölkerung, die wächst. Und das ist natürlich irgendwie ein Widerspruch, der ausgeglichen werden muss. Und ich glaube, damit verbunden ist schon so eine diffuse Verunsicherung, was die Zukunft angeht, wie denn das ausgeglichen werden kann. Also von daher ist es keine Scheindebatte, da ist schon was dran.
Das ist aber trotzdem erstaunlich, dass die Leute eigentlich ganz zufrieden sind, aber gleichzeitig ihnen bewusst ist, dass sich da hier irgendwas verändern muss.
Ja, wobei ich auch sagen würde, es ist nicht wirklich ein Widerspruch. Es ist natürlich schon eine Diskrepanz. Also individuell sind sie happy mit dem, was sie haben. Sie sehen aber tatsächlich, dass es gesellschaftlich irgendwie was passieren muss, also dass der Wohnungsmarkt sich verändern muss, wenn er denn mit dem Bevölkerungswachstum Schritt halten möchte. Und das heißt, obwohl sie zufrieden sind, sehen sie tatsächlich irgendwie, dass sich was verändern muss.
Ja, du hast das kurz schon angedeutet, es ist vor allen Dingen der Druck auf die Städte. Der ist gerade enorm, die Städte sind auch in der Kritik, müssen sich wehren, müssen irgendwas machen. Die Frage ist immer nur, was?
Genau, also es ist tatsächlich so, dass 80% der Befragten finden, dass das Wachstum in den bereits bebauten Siedlungsgebieten aufgefangen werden soll. Und das beinhaltet natürlich die Städte. Und es ist tatsächlich auch so, dass die meisten befürworten, dass weiter verdichtet wird in diesen Städten. Natur, Umland, Landwirtschaftsfläche ist wie so ein Tabu. Da möchte man es auf keinen Fall. Sondern man möchte wirklich über Verdichtung dieses Bevölkerungswachstum auffangen. Hat da aber auch bestimmte Ansprüche dran. Mhm. Also diese Verdichtung darf passieren, sie soll aber qualitativ passieren. Das heißt, sie soll durchaus auch mit einem Mehrwert verbunden sein. Ökologischer Mehrwert spielt eine große Rolle. Ich denke aber natürlich auch, das Soziale ist ein Thema dabei. Also, dass das fair passiert, dass Fläche fair verteilt wird, etc.
Ich kann mir das gut vorstellen, dass man sagt, okay, Häuser müssen vielleicht aufgestockt werden, 2 Straßen weiter irgendwo, aber wenn es bei mir vor der Nase passiert, bin ich da unglücklich und dann gehe ich zu Gericht und klage dagegen.
Hey, das hat mich überrascht, weil es ist tatsächlich so, also genau Aufstockung ist ein Thema oder auch höhere Mehrfamilienhäuser bauen und die Bereitschaft, dass das auch quasi in der Nachbarschaft passiert oder sogar beim eigenen Haus, beim eigenen Wohnhaus, die ist tatsächlich da. Und was ich auch erstaunlich finde, also diese Konzentration auf die Städte als der Bereich, wo das Bevölkerungswachstum aufgefangen wird, das wird tatsächlich als die bestmögliche Maßnahme sowohl von den Städtern wie auch von der Landbevölkerung gesehen. Also so ganz nicht in meinem Garten ist es nicht. Die Städter scheinen da durchaus auch eine Verantwortung zu sehen, die bei sich liegt.
Okay, nun ist das natürlich wahnsinnig viel Arbeit, sich einzelne Häuser anzugucken und aufzustocken. Und ich glaube, so insgeheim würden die Stadtplaner schon sagen, ach, können wir nicht auch auf der grünen Wiese was bauen? Das geht alles viel schneller und viel einfacher, aber irgendwie, die ist tabu mittlerweile.
Hey, ja, die Natur soll unangetastet bleiben. Man möchte in den Bereichen, die bereits bebaut sind, da wirklich die Quadratmeter noch mehr ausnutzen und eben auch in die Höhe ausnutzen. Aber man möchte nicht irgendwie weitere Baufläche schaffen, womöglich auf Kosten der Natur oder von Landwirtschaftsfläche. Das ist wieso? Nein, das ist heilig.
Ja, ich finde das ziemlich stark, ehrlich gesagt, dass die Schweiz da so weit ist. Eine andere Möglichkeit wäre ja, eigenen Raum abgeben, neue Lebensformen, Räume teilen, mit Leuten zusammenziehen. Wie ist es da rumbeschert?
Ja, da hört's dann doch auf mit der Veränderungsbereitschaft. Okay. Also man passt lieber die bauliche Struktur an als das eigene Verhalten. Das ist ein bisschen ein Learning, was wir haben in der Umfrage, weil wir das natürlich auch gefragt haben, was ja letztendlich auch darum geht, die Fläche pro Kopf gegebenenfalls zu reduzieren. Und da merkt man aber, dass nicht nur die Natur, sondern auch der private Raum heilig zu sein scheint. Also das ist nur eine geringe Zahl der Befragten, ist bereit, eben beispielsweise Wohnraum abzugeben zugunsten von Gemeinschaftsräumen, also zugunsten von Gästezimmern, die vielleicht temporär angemietet werden können oder Ähnlichem. Oder eben auch die Wohnfläche zu teilen mit anderen. Das sind nur sehr wenige. Da habe ich das Gefühl, ja klar, das ist der intime Raum, den möchte man für sich behalten. Ich glaube aber auch, dass vielleicht da auch noch ein bisschen die Fantasie fehlt, dass tatsächlich solche Konzepte Lebensqualität steigern könnten. Im Moment hat man eher Sorge, dass das einem irgendwie was wegnimmt. Und da ist man so, Veränderung ja, aber eben nur dann, wenn man persönlich dadurch keine Einbußen hat. Und im Moment würde man das eher als Einbuße sehen, soweit ich das interpretiere. Okay. Da haben wir noch ein bisschen was zu tun.
Ich kann das nachvollziehen, aber es hat natürlich auch sehr viel mit eigenen Erfahrungen zu tun, ob man vielleicht schon mal in WGs gewohnt hat. Und wir haben sehr viel ja auch über Clusterwohnungen schon gesprochen in diesem Podcast. Könntest du dir das vorstellen?
Also ich habe im Studium in der WG gewohnt. Das hat ganz gut funktioniert. Es war allerdings auch eine Zweier-WG, da konnte man sich noch gut anpassen. Hm. Ich wohne jetzt mit meiner Familie. Das sind auch manchmal WG-ähnliche Zustände. Ich wohne da mit drei Kerlen. Ich habe das Gefühl, jetzt im Moment finde ich das mit der Familie gut so und da mag ich das auch. Ich glaube, für später finde ich das durchaus eine Form, die ich mir gut vorstellen könnte. Ich glaube, es gäbe immer Räume, die ich auch ungern teilen würde. Also ich hätte immer gern mein eigenes Bad. Ich hätte wahrscheinlich auch immer gern so zumindest meinen Kochbereich. Aber ich finde es auch super spannend, irgendwie ja eben Gästezimmer zu teilen oder Gemeinschaftsfläche zu haben, wo du irgendwie groß kochen kannst. Also ich persönlich wünsche mir immer den großen Tisch. Ich habe aber nicht das passende Esszimmer.
Ja.
Und ich habe eigentlich auch nicht den passenden Platz in der Küche, um die großen Töpfe zu haben. Und wenn das quasi in Gemeinschaftsräumen ist, kann ich mir das im Alter sehr gut vorstellen. Also so eine Seniorin, so eine lustige Seniorinnen-WG, fände ich gut.
Ja. Das klang auch schon mal an, dass das durchaus auch ein Mittel sein gegen Vereinsamung im Alter, dass solche Wohnformen eben dann auch mehrere Aspekte abdecken können und nicht nur den Wohnungsraum vielleicht etwas entlasten können.
Genau, und ich glaube, das ist jetzt schon eine Aufgabe, die vielleicht auch wir als Förderer haben, da genau auch gute Exempel aufzuzeigen. Also wie kann das tatsächlich aussehen, die Fantasie so ein bisschen anzuregen und auch zu zeigen, was es für Vorteile mit sich bringen kann, beispielsweise im Sozialen, aber auch im Ökologischen oder auch Ökonomischen, wenn ich die Möglichkeit habe, Dinge zu teilen. Und wie gesagt, ich glaube, wenn man das aufzeigen kann, jetzt auch als Familie, wir wohnen in einer relativ kleinen Wohnung, also ich fände es großartig, wenn ich irgendwo die Möglichkeit hätte, ein Gästezimmer temporär dazu zu mieten, wenn ich Besuch bekomme, und würde mir dann vielleicht weniger überlegen, dass eine Fünfzimmerwohnung schon Einkommen irgendwie noch besser wäre.
Ja.
Und ich glaube, das geht vielen so, wenn sie mal gesehen haben, wie das passiert.
Ja. Wir bemühen uns hier ja, Positivbeispiele zu bringen. Welche Ideen gibt es noch, die man in der Schweiz verwirklichen möchte?
Also ich finde schon, also mich stimmt sehr, sehr positiv, dass diese offene Haltung gegenüber Verdichtung vorherrscht, auch gerade was Aufstockung angeht und vor allen Dingen in der Kombination auch mit ökologischer Wertschöpfung, weil ich glaube, in so eine Richtung können wir super denken und das ist halt, es geht um qualitative Verdichtung und wenn die Bevölkerung da einen Zuspruch hat, gibt es, glaube ich, viele Möglichkeiten zu sagen, ja, man kann aufstocken, man kann mehr Leute unterbringen, man kann das aber so machen, dass es nicht auf Kosten der Natur geht und man kann sogar noch dafür sorgen, dass es sozial eben durch Begegnungsräume, durch neue Gemeinschaftsformen etc. eben auch nochmal Mehrwerte bringt.
Ja, ja.
Von daher finde ich, das wirklich stimmt mich das sehr positiv und ich habe das Gefühl, es gibt viele Ansatzpunkte, die man da tatsächlich unterstützen kann oder die wir konkret auch in unserer Förderung gern unterstützen würden.
Ja.
Eben, was ich gesagt habe, dieses qualitative Verdichtung mit ökologischen, sozialen Mehrwerten und aber auch das Aufzeigen vielleicht durch Pilotprojekte von solchen neuen, einem noch etwas befremdlich erscheinenden Wohnformen, um eben aufzuzeigen, was die tatsächlich auch freisetzen können an Potenzial.
Ja. Das hatte ich auch rausgelesen aus dieser Untersuchung. Ja, Verdichtung und baut gerne, aber wir wollen es qualitativ besser und wir wollen auch mehr Grünfläche. Da hat man auch das Gefühl, das widerspricht sich so ein bisschen, weil wo soll die ganze Fläche herkommen, wenn sie denn schon so knapp ist? Wir werden in der nächsten Folge nochmal zeigen, wo das möglich ist tatsächlich, nämlich zum Beispiel im Straßenraum. Da werden wir nochmal drauf eingehen. Trotzdem klingt das natürlich so nach dem großen Kuchen, den alle haben wollen, nicht? Also man möchte gerne das alles haben, aber da irgendwo was abgeben, das ist trotzdem immer noch das Problem.
Ja gut, du erinnerst dich an unsere zweite Staffel
dieses
Podcasts. Da haben wir genau dieses Theorie-Praxis-Problem auch schon mal beleuchtet. Woran liegt es eigentlich, dass ich die Fakten auf dem Tisch habe, dass ich eigentlich weiß, es muss was passieren und trotzdem komme ich nicht so richtig in die Gänge. Und damals, und das würde ich gern wiederholen, haben wir schon gesagt, naja, es geht eigentlich nur, wenn ich mitnehme und aufzeige, was eben die positiven Aspekte von dieser Veränderung sind und die Angst davor nehme, dass einem etwas weggenommen wird oder dass man etwas verliert. Und ja, es ist sicherlich wieder so ein bisschen so und es ist wieder unsere Aufgabe, genau da mit irgendwie Beispiel voranzugehen, die Projekte zu unterstützen, die genau das tun, die einfach zeigen, dass es funktioniert und die zeigen, dass es eben einen Mehrwert bringt.
Ja, ich danke dir für die Information.
Danke dir.
Der Veränderungswille ist also durchaus da, wenn es denn am Ende schöner und grüner wird und nicht nur enger. Den Wunsch kann ich verstehen. Es bräuchte jemanden, der baut und dabei das Gesicht einer Stadt erhält, es sogar schöner macht, so eine Art Stadtkosmetikerin. So eine ist Ariane Widmer. Sie ist Architektin und Raumplanerin und hat lange als Kantonsplanerin in Genf gearbeitet und dafür sogar Preise bekommen. Sie sagt, es brauche eine starke Regulierung und Vorgaben, denn Architektur sei grundsätzlich egoistisch und tue nicht viel für die Gemeinschaft. Und manchmal, sagt sie, helfe auch ein Blick ins Mittelalter. Ich treffe sie in Genf. Im Viertel der Vereinten Nationen, große Häuser für Mitarbeiter und Büros zum Beispiel für die großen Unternehmensberatungen, schadet ja nie, ein bisschen Nähe zu den Institutionen zu haben. Es regnet immer noch und zwar kräftig. Aber wenigstens die Vögel in der Hecke vor Frau Widmers Haus scheinen ziemlich gut drauf zu sein. Hallo Frau Widmer, schön, dass ich da sein darf.
Hallo, guten Tag.
Sie haben einen Leitsatz, der lautet, keine Architektur ohne Stadt. Was bedeutet das?
Das bedeutet ganz einfach, dass Architektur Stadt braucht, weil das etwas ist, Architektur und Stadt gehören zusammen und Architektur ohne Stadt ist eigentlich etwas Seltsames. Und zwar stelle ich mir das vor, eigentlich wenn ich von Stadt spreche, dann denke ich an Gesellschaft oder Gemeinschaft. Wenn ich von Architektur spreche oder an Architektur denke, dann denke ich eigentlich Individuum. Und ich denke, jeder Mensch, wir als Individuen, wir haben auch das Kollektiv nötig und so sehe ich eigentlich auch das Verhältnis zwischen Architektur und Stadt.
Das heißt, Architektur alleine kann für Gemeinschaft gar nichts machen?
Ja, außer natürlich, wenn man über Monumente spricht oder ganz spezielle Gebäude, die auch eine öffentliche Funktion haben, dann geht es natürlich schon darum, dass man eine Architektur auch wie ein Objekt gestaltet, ein Objekt, das strukturierend auf die Stadt wirkt. Das sind dann oft Monumente, das sind wichtige Gebäude für die Gemeinschaft, in denen es öffentliche Funktionen hat. Und da, denke ich, darf die Architektur auch ganz für sich alleine dastehen. Also ich denke, Stadt hat sich eigentlich historisch her gebildet, indem, sagen wir, das Stadtgefüge definiert wurde. Man definierte den öffentlichen Raum, den Marktplatz, den Platz des Gemeindehauses. Das war eigentlich gegeben und dann daran sind dann Parzellen angelegen und die wurden dann durch einzelne Individuen gebaut. Aber es gab Bauregeln, die eigentlich dann das bewirkt haben, dass jedes Haus sich individuell schon dargestellt hat, aber sich dann doch immer dieser allgemeinen Regel unterstellt hat. Und so ist eigentlich die Stadt gewachsen, so war es im Mittelalter, so war es im 18., 19. Jahrhundert, da wurden Pläne gezeichnet, wie sich die Stadt ausbreiten kann. Bis rein in das 20. Jahrhundert war das so, in den 20er, 30er Jahren haben alle Städte noch die großen Ausdehnungspläne gemacht, in denen sie ganze Quartiere gestaltet haben und da standen eigentlich keine Einzelhäuser, das waren dann immer Blockrandbauten, das waren Reihenhäuser, das waren große urbane Stücke, die nach und nach die Stadt vergrößern konnten. Dort, wo sich geändert hat, ist es eigentlich dann vor allem in den Nachkriegsjahren mit dem Aufkommen des Autos, wo auch die Idee der Villa, so diese Traumvilla, die jeder haben möchte. Und die ist ja dann von einem ganz anderen Modell ausgegangen, und zwar eine Parzelle und in der Mitte der Parzelle ein Haus. Und das hat man mit Villen gemacht und das hat man dann später auch mit Blöcken gemacht, Häuserblöcken, die man dann nicht mehr aneinandergereiht hat, um Straßenzüge zu bilden, weil man die ja gar nicht gezeichnet hatte, diese Straßenzüge, sondern man hat dann wirklich einfach jeden bauen lassen, jeder auf seiner Parzelle, ob ein kleines Haus oder ein großes Haus. Aber das war dann ein ganz anderes Vorgehen.
Ja, haben wir da den Plan so ein bisschen aus den Augen verloren?
Ja, ich denke, das Planen haben wir aus den Augen verloren. Und vor allem ist es ja auch so, dass die Städte sind ja dann weit über ihre Stadtgrenzen herausgewachsen in die Dörfer, in die anliegenden Dörfer. Die Städte, die haben natürlich immer geplant, die haben diese Ausdehnungspläne gemacht, geplant mit Wettbewerbsverfahren. Und dann ist man eigentlich auf diese Stadtgrenze gestoßen und dann ging eigentlich das Bauen weiter raus in die Dörfer. Ein Ausdehnungsplan zu machen für ein Dorf ist etwas, was man dafür braucht, das Spezialisten, denke ich, im Amt. Es braucht das Amt, das Städtebauamt, das Architekturamt und das hatten natürlich die Dörfer oder haben es zum Teil heute noch nicht. Das heißt, die haben eigentlich viel mehr dem Privaten überlassen, wie er bauen will und haben dann eigentlich die Pläne gut geheißen, aber ohne irgendwie das zu antizipieren durch Planungen.
Ja, Sie sind ja selber Architektin, das heißt eigentlich möchten Sie einzelne schöne Häuser bauen, aber Sie haben die Seiten gewechselt. Sie sind zur öffentlichen Hand gegangen, die Seite, über die Architekten immer meckern. Warum?
Genau, sagen wir, schöne Architektur ist eigentlich für mich immer noch das Ziel oder vielleicht nicht so sehr schöne Architektur, aber schöne Orte, in denen man sich wohlfühlt, die Menschen, die dort leben oder arbeiten oder sich bewegen. Das ist, sagen wir, das ist mein Ziel und da geht es wirklich auch um Materialien, um Schatten, um Bäume, um Farben, um genau, wirklich um eine Ambiance, wenn man so sagen kann. Also ich war auch 10 Jahre lang Architektin und habe auch gebaut. Und was mich wirklich dazu bewogen hat, auch sagen wir, für die öffentliche Hand zu arbeiten, war eigentlich schon die Idee, dass ich auch als Architektin auf so viele Regeln gestoßen bin, die mir nicht passten, die ich nicht richtig fand. Wieso muss man immer diese Distanz zur Parzelle haben? Wieso kann man nicht wieder Häuser haben, die sich aneinander anlehnen, wie die Stadt aus dem 19. Jahrhundert oder aus dem Anfang vom 20. Jahrhundert? Oder wieso darf man hier nicht höher bauen, wo doch ein Bahnhof da ist? Und deshalb habe ich, und das habe ich nie bereut, bin ich dann beim Kanton Waadt arbeiten gegangen und habe dort eigentlich dann wirklich den Beruf der Stadt- und Raumplanung gelernt, wirklich so in der Praxis. Und es hat mir sehr gefallen. Warum? Weil ich in dieser Rolle eigentlich nicht mehr mich selber verteidigen muss oder mein Interesse oder das Interesse des Bauherrn vertreten muss, sondern dass ich das öffentliche Interesse vertreten kann. Und das finde ich so wichtig, dass wir dieses Gleichgewicht zwischen eben privaten, partikulären Interessen und allgemeinen Interessen, dass wir das bewahren, weil ich denke, eine Stadt, die das oder ein Ort, der in einer unausgeglichenen Situation ist, wenn, sagen wir, das partikuläre Interesse überhand nimmt, denke ich, dass wir dieses Gleichgewicht brauchen, damit es keine Verlierer gibt.
Sie haben eben gesagt, die Regeln haben Ihnen nicht gefallen. Da gibt es ja zwei Möglichkeiten. Sie sind dahin und haben die Regeln geändert oder Sie sind dahin und haben auf einmal die Regeln verstanden.
Ah.
Welche der beiden Möglichkeiten?
Das ist aber eine sehr schöne Frage. Beides wahrscheinlich, aber vor allem, denke ich, geht es schon darum, eigentlich Wenn man bei der öffentlichen Hand ist, kann man ja, sagen wir eben, vielleicht nicht die Regeln verändern, aber man kann sie anders ausleben, man kann Prozesse konzipieren, man kann Projekte begleiten, man kann partnerschaftlich arbeiten, man kann sehr frühzeitig sagen, jeder kann, wenn man Prozesse so aufstartet, dass man sehr frühzeitig bereits miteinander anfängt zu arbeiten, dann kann auch jeder erklären, was sein Interesse ist. Und dann kann man gemeinsame Interessen eigentlich finden. Und das ist das, was mich fasziniert, wenn man auf der Seite der öffentlichen Hand ist.
Ja, Sie haben ja das Mittelalter so ein bisschen als Vorbild benannt. Was ist da richtig gemacht worden damals?
Ich mache das vor allem, weil ich an sich traurig macht, dass man in der Schweiz eigentlich Stadt nicht gerne hat. Man hat Angst vor der Stadt. Die Stadt ist unsicher und diese Stadt-Land.
Es gibt schon
dieser Graben zwischen Stadt und Land. Den verbräue ich sehr. Und weil er uns nicht gut tut und grundsätzlich wissen wir ja, dass es den einen ohne den anderen gar nicht geben kann.
Mir ist schon aufgefallen, dass da so eine Sehnsucht nach dem Land besteht.
Ja, so, es ist so verankert. Und deshalb, ich habe das Gefühl, also was die Schweizer, alle Schweizer, ob sie jetzt auf dem Land wohnen, vom Land kommen oder in der Stadt wohnen, ist die mittelalterliche Stadt, die Städte, es gab ja so eine Gründerzeit in der Schweiz im 12., 13. Jahrhundert, in der mehr als 100 Städte gegründet worden sind. Und diese mittelalterlichen Städte, die hat der Schweizer gern. Das heißt, die müssen uns doch eigentlich helfen zu verstehen, was der Schweizer in der Stadt schön findet. Das ist eigentlich der Ausgangspunkt. Deshalb spreche ich gern von der mittelalterlichen Stadt, weil ich weiß, dass die eigentlich alle gerne haben.
Ja.
Genau. Und es geht überhaupt nicht darum, irgendwie eine mittelalterliche Stadt neu zu bauen oder sowas. Aber man kann ja lernen aus der mittelalterlichen Stadt und verstehen, um zu verstehen, warum, was denn den Leuten dort gefällt. Und ich denke, da kann man ganz viele Schlüsse draus ziehen. Da geht es eben zum Beispiel um sehr schön gestalteten öffentlichen Raum. Da geht es um sehr schöne, qualitätsvolle Architekturen mit schönen Materialien. Und diese Architekturen sind wohl alles, jedes ist ein bisschen ein Individuum für sich. Die haben jedes Mal einen ganz starken eigenen Charakter und doch unterstellen sich dieser Gesamtregel der Stadt. Und sagen wir, allein diese paar Rezepte, wenn wir die in die gegenwärtige Zeit übertragen, in gegenwärtige Architektur, dann denke ich, dass man daraus wieder unglaublich schöne neue Stadtteile bauen kann, in der heutigen Zeit mit der heutigen Architektur.
Die Stadt bekommt ein Gesicht dadurch. In Genf ist es nochmal ein bisschen speziell, wenn man so einen Vergleich zum Beispiel zu Zürich, dass hier sehr streng geplant wird.
Ich denke, dass in Genf sicher mehr reguliert wird als in Zürich. Das hat auch etwas mit dem kulturellen Background zu tun. Ich denke, wahrscheinlich ist Genf etwas mehr staatlich orientiert wie Frankreich. Zürich ist mehr gegen Deutschland orientiert, ist vielleicht etwas liberaler. Aber was sicher einen sehr großen Unterschied macht, ist, dass der Zürcher Raum viel größer ist als der Genfer Raum und das seit mehreren Jahrhunderten, seitdem Calvin in Genf angekommen ist und die Stadt in Stadtmauern, sagen wir, eingeschlossen hat, hat Genf eigentlich einen Mangel an Raum, an Boden. Das heißt, was Zürich ja nie auf diese Weise gekannt hat. In Zürich gab es immer ein Hinterland, in das man sich ausdehnen konnte. Das gibt es in Genf nicht. Genf hat diese großen demografischen Wachstumsschübe des 20. Jahrhunderts ganz stark miterlebt. Und ein großer Schub, natürlich am Anfang vom 20. Jahrhundert, aber dann kam ein neuer großer Schub in den Nachkriegsjahren, den 60er Jahren, 70er Jahren. Und da man sich ja schon bewusst war, eben, dass dieser Boden eigentlich hier beschränkt ist, es gibt ein Ende, irgendwann kann man nicht mehr weiter, hat sich Genf so organisiert, ob links oder rechts, es war egal, im Parlament, hat man versucht, diese Wohnungsnot, die es damals gab, durch diesen Wachstumsdruck zu regeln. Und dann hat man in der Tat Regeln aufgestellt, die eigentlich dem Kanton und der Stadt geholfen haben, diese Bevölkerung aufzunehmen, zu bewahren. Man kann sie ja auch nicht irgendwie in den nächsten Kanton verschieben oder nach Frankreich über verschieben. An sich musste Genf selber seine Lösung finden. Und das hat Genf eigentlich durch Regulierung gemacht, vielleicht auch Überregulierung. Vielleicht müsste man heute das nochmal diese ganzen Schichten von Regeln neu bedenken, vereinfachen. Aber grundsätzlich hat eigentlich der Kanton und das mit ihm die Legislative, nicht nur die Exekutive, die Legislative, wollte eine Lösung finden für die Bevölkerung des Kantons Genfs.
Wir haben ja zwei Phänomene hier. Zum einen, wenn ich in Zürich weiter rausgehe, dann finde ich noch eine Wohnung. Je weiter ich rausgehe, desto wahrscheinlicher ist es. In Genf ist es so, dass selbst in den Außenbereichen gibt es eigentlich keine Wohnung mehr. Also die Zahlen sind erschreckend, wenn ich eine Wohnung suchen würde. Das zweite ist, dass es hier eine sehr harte Grenze gibt zwischen Bauland auf der einen Seite bebaut und auf der anderen Seite geht der Acker los und weiter geht's nicht.
Genau, das ist völlig richtig. Es gibt eine ganz starke Grenze zwischen Bauland und Nichtbauland.
Ja.
Und diese ist gesetzt. Das ist auch, sagen wir, wenn Sie hier Raumplanung machen, dann ist das eine Regel, die Sie in diesem Ausmaße wahrscheinlich in keinem anderen Kanton oder keiner anderen Stadt so erleben. Vielleicht Basel.
Ja.
Basel ist ja auch so. Und dann gibt es natürlich noch das heißt, Sie müssen sich eigentlich mit Ihrem Spielfeld befriedigen.
Mhm.
Genau. Und das hat eigentlich Genf über die Jahrzehnte hin gemacht. In Genf gibt es nur noch Innenentwicklung.
Mhm.
Jetzt fragt sich einfach die Frage, wo und wie genau mache ich diese Innenentwicklung? Und dann, was dazu kommt, ist die geografische Situation von Genf in der Schweiz. Von den 104 Kilometern Kantonsgrenze werden 100 mit Frankreich geteilt.
Mhm.
100. Vier mit dem Kanton Waadt. Das heißt, dort, wo es, sagen wir, wo man sich dann, wenn man weiter raus wohnen will, dann gehen die Leute wahrscheinlich oder siedeln sich die Leute wahrscheinlich vor allem im Kanton Waadt ab. Es gibt auch natürlich Schweizer, die in den französischen Raum rübergegangen sind, aber das sind nicht sehr viele, aber es gibt es auch. Und dann heißt das, dass Genf, sagen wir, was Arbeit anbelangt, natürlich einen großen Austausch mit dem französischen Raum hat. Das heißt, wir haben extrem viele Pendler, genau wieder wie Basel oder vielleicht Lugano im Süden mit Italien.
Wir sprachen eben so ein bisschen über Nachverdichtung, die einzige Möglichkeit, um Wohnraum zu schaffen. Es gibt relativ große Gebiete hier mit Einfamilienhäusern.
Genau. Eigentlich das ist das gleiche Maß, das gleiche Verhältnis wie in der Schweiz sonst. Wir haben etwa 50% von unserer Bauzone in der Schweiz und im Kanton Genf, nicht ganz 50%, sind Villenquartiere. So ist es auch in Genf. Und durch die Innenverdichtung und diesen knappen Raum, sagen wir mal so, weiß eigentlich Genf jetzt schon seit Anfang der 2000er Jahren, dass es bei der Innenentwicklung, dass man da auch diese Villenquartiere wird antasten müssen. Und das ist auch bereits geschehen und wird auch weiterhin passieren. Aber nicht überall natürlich, das hängt auch wieder ab, eben wie angeschlossen dass sie sind, ob es überhaupt ist, ob es auch nicht um Orte geht, die man eigentlich schützen müsste, weil sie denkmalpflegerischen Wert hat. Das heißt, ganz gezielt sind eigentlich Orte identifiziert worden und werden es noch werden, in denen man denkt, dass man hier eigentlich wirklich die Transformation zu einer Stadt machen soll.
Ja, wie macht man das? Das ist doch in der Regel Privatbesitz wahrscheinlich, oder?
Genau. Also erst kündigt man das ja in einem Richtplan an, dass man diesen Wille hat, diese Absicht.
Ja, dann ist die Panik wahrscheinlich erstmal groß.
Oder die Freude, weil es gibt ja auch Leute, die sich freuen, wenn man weiterentwickeln kann. Das heißt, weiterentwickeln heißt auch höhere Dichte. Das heißt, das Terrain hat dann plötzlich mehr Wert auch. Und für die Immobilienwirtschaft ist es auch ein positives Element. Das heißt, man weiß, dass eine Parzelle, die früher eben ganz wenig Wohnungen hatte, dass man plötzlich da eben vielleicht viel mehr Wohnungen bauen könnte, dass man auch Arbeitsplätze dort bauen könnte. Das heißt, das Interesse am Entwickeln ist ja auch ein Interesse, dass das da ist. Wir wollen ja alle in den Immobilien investieren. Das heißt, diese Immobilien muss man finden. Das heißt, es hat auch einen ökonomischen Sinn, würde ich sagen, diese Orte zu verändern. Man weiß auch, dass etwa 80% der Bevölkerung in 20% der Bauzone wohnt. So ist es in Genf. Dass es vielleicht auch gerechter ist, wenn man das etwas ausgleichen kann. Das heißt, es geht auch für mich auch um soziale Gerechtigkeit.
Wie geht man da rein in so ein Viertel? Da fängt man an und versucht, Plätze zu gestalten und Dinge aufzustocken und Versorgung hineinzubringen, Geschäfte oder irgendwie? Oder wie geht das?
Als erstes muss man die ja identifizieren, denke ich.
Und ja.
Eben, also es braucht sicher eine gute Zugänglichkeit. Das heißt, wenn ein Villenquartier neben einer neuen S-Bahn-Station steht, weil die neue dazugekommen ist, dann ist es sicher ein Ort, wo man sich eben diese Frage stellen muss.
Ja.
Ist das jetzt richtig, dass dieses Villenquartier so weiterbleibt oder muss das eben nicht weiterentwickelt werden, verändert werden? Und dann geht es eigentlich um das Wie macht man das? Und ich denke, das muss man ganz sicher auch mit den Leuten machen. Das heißt, es geht ja nicht um eine Tabula Rasa, wo man mit einem Radiergummi nehmen würde und versuchen würde, einfach alles auszuwischen, um nochmal von neuem anzufangen. Das heißt, jeder Ort hat ja auch seine Charakteristiken und die sollte man ganz sicher bewahren können. Vielleicht gibt es auch, und das wäre schön, Gebäude, die man bewahren muss, weil sie einen Wert haben oder identitätsstiftend sind, und dass man dann mit den richtigen Stadtformen in diese Orte reinkommen kann, dass sie den Erwartungen der Leute entsprechen. Und da geht es sicher, also wenn man heute von Stadt spricht, dann denkt man eigentlich Stadt der kurzen Wege. Das heißt, auch da, wenn wir nochmal aufs Modell der mittelalterlichen Stadt zurückkommen, in diesem Sinne war die ja perfekt. Das heißt, man hat Wohnen, man hat Arbeiten, Gewerbe, Läden, man hat öffentliche Räume, man hat öffentliche Anlagen, man hat...
Die Straße war ein Treffpunkt.
Genau, das war alles da. Und ich denke, mit diesem Modell, wenn wir heute mit diesem Modell Stadt planen, statt monofunktionale Zonen zu machen, dann denke ich, dass das wirklich sehr gut herauskommen kann, sehr schön und besser als was es heute ist.
Alle warten immer auf den großen Wurf, der aus der Wohnungskrise herausführt. Sie haben gesagt, den großen Wurf, den wird es wohl nicht mehr geben.
Also ich denke, die ganz großen Würfe, die haben wir wirklich auf der grünen Wiese gemacht. Das haben die 20er Jahre gemacht, als die Stadt wirklich aus den Mauern ausgebrochen war, und dann haben sie ganze Orte neu besiedelt. Und ich denke, in der Schweiz, wo der Raum eben beschränkt ist, und vor allem wenn wir nach innen verdichten, dann werden diese Würfe nicht mehr sehr groß sein.
Wie gehen wir dann mit dem Wachstumsdruck um?
Also ich denke, auch ohne die großen Würfe ist das Potenzial sehr groß. Vielleicht sind die Operationen nicht mehr so riesengroß, aber es sind sehr viele, die da sind, die möglich sind. Und vielleicht all das etwas Kleinere zusammengezählt wird auch wieder viel ausmachen. Dessen bin ich sicher. Also ich denke global, und das haben wir auch zum Teil hier in Genf versucht zu berechnen, wie viel Potenzial ist da. Und das Potenzial ist da. Und vor allem, was schön ist, also was mir gefällt in dieser Situation heute, ist, dass wir eigentlich diese Dynamik des Wachstums haben. Das heißt, wir können handeln. Und dieses Handeln ist, wie gesagt, jedes Mal für uns muss für uns eine Gelegenheit sein, zu verbessern.
Vielen Dank. So, zwischendurch ratterte der Drucker und das Telefon klingelte und der Nachbar oben drüber hat das mit dem Wohnungsbau auch irgendwie wörtlich genommen und gebohrt und gehämmert. Wir mussten die Aufnahme mehrmals unterbrechen. So ist das nun mal, wenn Menschen etwas zu tun haben. Ich bin ganz dankbar, dass Frau Wittmer dabei den Faden nicht verloren hat. Ich schaue mir noch etwas die Altstadt an, bin mittlerweile nass bis auf die Unterhose, will aber noch eine Lichtinstallation vor der Kathedrale sehen, mit düsterer Musik, die zum Dauerregen und der hereinbrechenden Dunkelheit passt. Was mir auffällt, ist der viele Autoverkehr. Große, breite und volle Straßen, kein öffentlicher Raum, eher Schneisen, die die Stadt zum Beispiel zum See hin abschneiden. Das muss viel besser gehen. Wie? Das werde ich in der nächsten Folge mit einem sehr untypischen Verkehrsplaner besprechen. Aber erst einmal trockne ich mich bei einer warmen Suppe im Bahnhofsviertel und lese mir nochmal den Aufruf des Pionierfonds durch. Der Mikropionierfonds sucht nämlich noch bis zum 15.03. Ideen, mit denen sich die Schweiz qualitativ verdichten ließe. In Aussicht steht eine Anschubförderung für bis zu 3 Jahre. Ihr könnt euch bewerben. Den Link dazu packe ich euch in die Shownotes. Auf der Zugfahrt zurück entschuldigt sich der Schaffner 3-mal für die Verspätung von 2 Minuten. Ich muss laut lachen. In Deutschland undenkbar. Und draußen vor dem Fenster verwandelt sich der Dauerregen langsam, ganz langsam in Schnee. Der Podcast 100 Minuten wird produziert von der CP-Redaktion der Brand 1 Medien AG. Redaktion Frank Dahlmann im Auftrag des Mikropionierfonds. Der Pionierfonds versteht sich als Treiber des gesellschaftlichen Wandels. Als privater Förderer bietet er Anschubfinanzierung für Impact-Unternehmen. Mit dem Programm von 0 auf 100 hat der Mikropionierfonds einen Raum für Pioniere und Verbesserer geschaffen, um aus Ideen Lösungen für die Herausforderungen unserer Zeit zu machen. In der aktuellen Mission sollen Ideen rund um das Thema Bauen, Wohnen und Leben von 0 auf 100 gebracht werden.